Man möchte ja immer, dass es den Kindern gut geht, gell? Also man will ja nur das Beste für die Kinder. Aber was ist denn eigentlich das Beste für Kinder? Das ist ja manchmal eine ziemlich schwierige Frage. Ich habe heute einen Satz, der ist ziemlich herausfordernd, der steht mitten in unserem Predigttext drin, ist so ein bisschen das Zentrum unseres Predigttextes und der verfolgt mich diese Woche schon ein bisschen. Im Hauskreis am Mittwoch haben wir darüber diskutiert, über diesen Satz. Und dann habe ich danach angefangen mit der Predigtvorbereitung und dann ist mir dieser Satz schon wieder verkommen. Irgendwie werde ich da nicht so richtig los, ja, irgendwie. Und der ist auch ganz schön herausfordernd, nämlich der Satz, den Paulus nach Rom schreibt: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. So übersetzt es Luther. Dem, der Gott liebt, dient alles zum Besten. Was soll denn das heißen in einer Zeit, in der Menschen aus ihrer Heimat fliehen müssen? Ist es das Beste? Was soll denn das heißen in einer Woche, wo wir hören, dass in den USA 19 Grundschulkinder ihr Leben verlieren und Eltern um ihre Kinder trauern? Ist das das Beste? Was ist denn das Beste? Ist das Beste, wenn es regnet während dem Gottesdienst? Naja, könnt mir Besseres vorstellen. Oder was ist so mit den Dingen in meinem Leben, die ich so als gar nicht gut erlebe? Ja, wenn ich krank werde zum Beispiel, ist das das Beste? Dient mir das zum Guten? Wenn mir das Alter die Möglichkeiten nimmt, dass ich in den Gottesdienst kommen kann, weil es mit Sitzen schwierig ist oder weil mein Körper mich herausfordert, ist das das Beste für mich? Dient mir das zum Guten? Wenn die Beziehung zu Bruch geht, dient es zum Guten? Wenn ich das nicht schaffe, was von mir verlangt wird in der Schule, im Beruf, in der Familie vielleicht, in der Ausbildung, wenn ich Freunde verliere, wenn ich in eine Sucht verfalle, ist das gut für mich? Dient mir das zum Besten, wenn ich Gott liebe? Was ist das für ein Rat von Paulus, der das sagt, denen, die Gott lieben, soll alles zum Besten dienen? Was dient denn deinen Kindern zum Besten, Gott? Ich mache mal ein kleines Experiment. Vielleicht geht es mit mir mit. Ich versuche mal einen Moment lang, mich in den Kopf von einem kleinen Kind hineinzudenken. Also ich schlüpfe jetzt mal in den Kopf von so einem kleinen Kind hinein, was das Kind vielleicht manchmal denkt. Mein Kind denkt in dem Fall im Moment dieses hier. Aua, tut das weh. Oh Mann, der ganze Mund brennt vor Schmerzen. Schallt das endlich einer ab. So ein Blödsinn, Zähne. Braucht doch kein Mensch. Es gibt doch Brei, es gibt doch Milch. Warum muss ich hier das alles aushalten? Ich könnte wunderbar ohne Zähne leben. Ich verzichte auf Zähne. Es tut nämlich weh. Mama hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, ja, jetzt tut es weh, aber sei zu meinem Besten. Was? Zu meinem Besten? Solche Schmerzen sind gut für mich? Woher will die das denn eigentlich wissen, was gut für mich ist? Ich sag lieber kein Schmerz und keine Zähne. Das ist viel besser als dieses Drama. Übrigens habe ich neulich zu meiner Mama auch, hat Mama auch gesagt, ich soll lieber mal länger schlafen nachts. Das sei besser für mich. Na sowas. Weiß ich schon wieder, was scheinbar besser ist für mich. Aber wenn ich doch nachts Hunger habe und nachts aufwach, dann ist es überhaupt nicht besser für mich, weiter zu schlafen. Dann ist es für mich viel besser, wenn ich gleich satt werde. Das ist doch viel besser. Warten ist doch nicht besser als gleich satt werden. Also ich finde, öfters gefüttert werden ist viel besser. Und dieses ganze Konzept, ewig schlafen, dann ewig wach sein, verstehe ich nicht, warum das besser sein soll. Was ist denn also für das Beste für das Kind? Oder gehen wir ein bisschen weiter. Im Kopf von einem Vierjährigen, vielleicht können Sie das so anhören. Okay, das war dumm, was ich gemacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Herdplatte so heiß werden kann. Und dass, wenn man sie anlangt, so große Blasen da entstehen können und das so brutal wehtut. Papa hat gemeint, naja, vielleicht dient es mir zum Guten. Hä? Was soll denn daran gut sein, völlig entstellt zu sein? Die Narben werde ich mein Leben lang mit mir rumtragen. Auch selbst wenn ich daraus lernen soll und nicht wieder auf die Herdplatte lang. Es bleibt doch was Schlechtes. Das ist doch nicht das Beste. Das ist doch nicht gut. Oder noch mal ein paar Jahre später. Der Junge überlegt sich, was für eine Klatsche. 0-8. Das ist nicht nur schmerzhaft, sondern auch peinlich. Ich glaube, ich höre mir Fußball auf. Ich kann das nicht. Das liegt mir einfach nicht. Ich bin einfach zu schlecht. Als ich das letzte Gegentor verschuldet habe, da war es mir klar, ich soll mich lieber eingraben oder in Luft auflösen. Dieses Kapitel würde ich gerne aus meinem Leben streichen. Papa hat gesagt, dass es vielleicht ganz gut war. Denn man muss daraus lernen, was man auch mal verliert. Der Trainer hat auch gesagt, die größten Siege kommen aus den größten Niederlagen. Ja, vielleicht. Wenn man mal knapp verliert, okay, dann kann ich das einsehen. Aber 0-8 hätte ja wirklich nicht sein müssen. Daran ist nichts gut. Das dient doch nicht zum Besten. Ich geb's auf, ich bin zu blöd für Fußball. Oder wir gehen nochmal in die Gedanken eines Mädchens, diesmal im Teenie-Alter. Das ist das Ende der Welt für mich. Macht der Lukas doch einfach Schluss mit mir. Per WhatsApp. So ein Arsch. Männer sind einfach unmöglich. Und ich bin offensichtlich nicht mal für den gut genug. Wie demütigend. Schlimmer geht's echt nicht. Und dann sagt meine beste Freundin zu mir, naja, vielleicht ist besser so. Besser so? Ohne Lukas ist gar nichts besser und gar nichts gut. Das ist der furchtbarste Tag meines Lebens, ganz sicher. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, zum Guten. Ist es so wie in diesen Situationen, dass man denkt, naja gut, so wie die Eltern das sehen oder so wie die Freundin es sieht oder der Papa oder der Trainer, man muss nur ein bisschen weiter blicken, ja, dann wird man schon erkennen, dass es was Gutes an sich hat. Ist es so, wenn Paulus das schreibt, alle, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Guten? Ein bisschen ist es so, wenn man in den Kontext von diesem Vers guckt. Römer 8, das Ende von diesem Kapitel, hat so ein bisschen wie eine kleine Überschrift. Paulus hat die Überschrift über dieses Kapitel geschrieben, das kennt ihr vielleicht auch, diesen Satz. Die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Steht da in Römer 8, Vers 18. Die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit. Paulus macht es also ganz ähnlich. Er sagt, naja, wir müssen halt die Ewigkeit, die himmlische Herrlichkeit mit in den Blick nehmen, dann werden die Leiden dieser Zeit nicht mehr so gewichtig, nicht mehr so groß. Sie sind zwar noch da, aber sie sind halt kleiner, weil die Herrlichkeit so groß ist. Im Grunde der gleiche Trick, wie das die Eltern machen, die sagen, naja, nicht so schlimm, das dient dir zum Guten. Oder der Trainer, vielleicht kommt ein Sieg aus der Niederlage. Du musst nur den Horizont erweitern, den Blick erweitern. Geht so leicht. Paulus erklärt es ein bisschen und er beschreibt es dann, wie das ist. Ich lese euch mal den Schluss von unserem Predigtext, die Verse 28 bis 30, auch aus Römer 8. Da schreibt Paulus, das eine wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Ist interessant, er zählt da so eine Kette auf, was Gott alles so entschieden hat. Ja, er hat uns bestimmt, berufen, erwählt, uns am Schluss sogar verherrlicht, so schreibt es Martin Luther. Die, die er gerecht gemacht hat, hat er verherrlicht. Paulus will den Blick öffnen, dass Gott uns als Verherrlichtes sieht, auch wenn wir das vielleicht manchmal gar nicht sehen. In seinen Augen sind wir schon verherrlicht. Jetzt schon. Auch wenn wir im Hier und Jetzt mit manchem zu kämpfen haben, das uns zeigt, naja, so herrlich ist es gar nicht oder unser Leben ist oft so bruchstückhaft, unsere Welt ist so leidvoll. Trotzdem erinnert Paulus dran, Gott sieht uns als die, die schon verherrlicht sind. Er weitet unseren Blick. Paulus macht im Grunde genau das. Er öffnet die Perspektive. Auch wenn wir die Herrlichkeit jetzt vielleicht nicht wirklich sehen, wir dürfen es glauben, wir dürfen es wissen, dass wir in Gottes Augen schon verherrlicht sind. Und wir haben das ja gerade auch gesungen. Befreit durch deine Gnade erschließt sich mir ein neuer Horizont. Das ist dieser größere Blick, dieser weitere Blick. Lass mich mit deinen Augen sehen und erkennen, welchen Mensch du in mir siehst. Und mach mir klar, was du sagst, ist wahr. Ist im Grunde die passende Bitte zu genau diesem Text. Lass mich doch diesen großen Horizont haben, dass ich sehe, dass ich verherrlicht bin. Auch dann, wenn es mir manchmal gar nicht so vorkommt. Gib mir den Blick, den du auf mich hast. Das schreibt Paulus nach Rom an eine junge Gemeinde, die das gerade auf harte Weise erlebt. Die erlebt nämlich Bedrohung. Die erlebt, dass sie sich alleingelassen fühlen. Die erlebt, dass überall da, wo klar ist, dass man sich zu Jesus bekennt, dass man damit Probleme kriegt, dass da Leid wartet. Da kann Paulus sagen, seht, nehmt diesen größeren Blick mit hinein, dann ist das Leid nicht mehr ganz so schlimm. Ich denke, liebe Gemeinde, dass so eine Horizonterweiterung wichtig ist für unser Leben, weil wir sonst tatsächlich in der Gefahr stehen, dass wir immer nur das Hier und Jetzt sehen und auch die Probleme, die sich dann so groß aufbauen. Ja, in den letzten Jahren haben wir ja gesehen, wie es ist, wenn man nur die Probleme sieht, nur die Krisen sieht, dass das dann wirklich sich, das kann Besitz von uns nehmen, das kann dann unsere Sicht der Welt, unsere Sicht unseres Lebens komplett bestimmen. Deshalb ist es wichtig, dass wir von Paulus erinnert werden, es gibt einen größeren Blick, es gibt die größere Perspektive, es gibt die himmlische Herrlichkeit, die uns versprochen ist und die wir auch hier schon erleben dürfen. In Gottes Augen sind wir verherrlicht. Aber darin steckt auch eine kleine Gefahr, nämlich die, wenn wir jetzt als Christen sagen würden, naja, dann muss ja alles gut sein hier auf dieser Welt. Ich muss es ja nur so rum ansehen, dann verkläre ich irgendwie alles ins Gute. Und wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, er erlebt was Schwieriges, dann muss ich dem ja nur sagen, naja, muss halt im großen Zusammenhang sehen Und dann geht's schon. Dann ist schon nicht mehr so schlimm. Bisschen so wie die Eltern das in meinen Beispielen probiert haben. Oder die Freundin. Ist doch nicht so schlimm. Vielleicht dienst dir zum Guten. Ich glaube, das ist eine Gefahr, wenn wir denken, dass wir nur durch den weiteren Blick die Dinge, die hier schwer sind, einfach zu guten Dingen erklären können. Dass wir das Leid unter den Teppich der himmlischen Herrlichkeit kehren können. So einfach geht's nicht. Und ich bin sicher, dass Paulus das auch so nicht beabsichtigt hat. Das wäre tatsächlich so, wie wenn Eltern dann zu ihren Kindern sagen, naja, Zähne kriegen und die Schmerzen aushalten. Das ist doch gar nicht so dramatisch, wenn man weiß, was man später mit diesen Zähnen alles machen kann. Wenn du wüsstest, was du später alles beißen wirst mit deinen Zähnen, ist doch nicht so schlimm. Das machen Eltern aber nicht, weil es in dem Moment schlimm ist für das Kind. Und deshalb setzen sich Eltern hin und nehmen ihr Kind auf den Arm und trösten es. Auch wenn sie wissen, dass sich diese Zähne später lohnen werden, dass es gut sein werden, dass man froh sein wird, wenn man das alles durchgestanden hat. Trotzdem setzen sich Eltern den Moment hin, nehmen ihr Kind in den Arm und nehmen auch den Schmerz ernst und dieses Leid ernst. Oder wenn man der Teenagerin mit gebrochenem Herzen sagen würde, naja, das dient dir doch zum Besten, wenn du denn jetzt los bist. Irgendwann findest du einen besseren, der besser zu dir passt. Es hilft nicht, dieses Leid klein zu machen. Es darf auch nicht die Methode werden, dass wir Schweres leicht machen wollen, indem wir sagen, naja, guck nur in die Weite, dann wird es jetzt doch erträglich irgendwie. Nee, das kann nicht die Lösung sein, sondern die Lösung muss sein, dass man sich hinsetzt und Leid durchaus auch ernst nimmt. Und so macht's Gott auch. Gott blickt nicht auf uns und sagt, naja, es ist doch alles gar nicht so wild, was ihr hier aushalten müsst. Im Licht der Ewigkeit sind es kleine Dinge. So macht es eben nicht. Selbst wenn es so ist, setzt er sich zu uns hin und sieht das, was uns beschwert und nimmt es ernst. Paulus schreibt es auch an die Gemeinde in Rom. Er sagt ihnen nicht, naja gut, der große Zusammenhang, jetzt haltet halt diese Leiden aus, das muss man für Christus tun. Ja? Sondern er versteht ihr Leiden und spricht ihnen Mut zu. Er sagt ihnen, auch jetzt, auch wenn Christsein gerade für euch Bedrückung heißt und Verfolgung heißt, ist Gott bei euch. Er lässt euch nicht allein in eurer Not. Und auch das kommt in unserem Predigttext vor. Das sind die Verse davor, die habe ich euch noch nicht vorgelesen. Da schreibt der Paulus nach Rom nämlich Folgendes. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist dann für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, der weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Liebe Gemeinde, selbst wenn wir nicht mehr wissen, was wir beten sollen, selbst wenn das Leben so schwer ist, dass einem nichts mehr einfällt, und selbst wenn das Leid so groß ist, dass man es eigentlich kaum ertragen kann, dass man keine Worte mehr findet, dann ist Gott für uns da. An unserer Seite, mit seinem Geist stellt er sich zu uns und dann übernimmt er sogar das Gebet für uns. Mit einem Seufzen betet der Geist für uns. Wenn wir nichts mehr sagen können, vielleicht sondern nur noch seufzen oder vielleicht nicht mehr das, also vielleicht macht das mal geschwind, seufzt es mal geschwind. Manchmal macht es schon ein bisschen leichter, aber da steckt auch so ein bisschen dieses drin, ja, ich hauche jetzt auch aus, was schwer ist, ja. Und genau das dürfen wir, weil genau das macht Gott für uns sogar stellvertretend, wenn nichts anderes mehr geht. Er seufzt für uns. Er führt ein Gespräch mit sich selber. Der Geist Gottes seufzt für uns beim himmlischen Vater. Gott führt quasi ein Selbstgespräch in sich, wenn der Geist zum Vater spricht. Und das Thema sind wir und das Thema ist unsere Not. So ernst nimmt Gott das, wenn wir Leben als Leiden erfahren. Da wird nichts schön geredet, da wird nichts unter den Teppich gekehrt. Da wird nicht mit dieser großen Perspektive das Leid dieser Welt einfach klein gemacht oder klein erklärt, sondern man geht damit um. Und das darf man mitnehmen. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr das mitnehmt aus diesem Gottesdienst heute und dass unsere Täuflinge das mitnehmen in ihr Leben. In allen Dingen, die passieren und seien sie noch so unlogisch und noch so furchtbar und alles das, was uns die Welt zeigt und was uns herausfordert, in all dem, da verlieren wir eins nicht, nämlich, dass wir für Gott verherrlicht sind, dass wir im Licht dieser Herrlichkeit stehen, auch dann, wenn wir es gar nicht sehen, dieses Licht, auch wenn es in uns ganz dunkel ist oder um uns ganz dunkel ist. Wir sind erwählt, berufen, befreit, auch wenn wir scheitern und auch mitten in dieser Welt mit dem vielen, was nicht gut ist für diese Welt. Und es gibt viele Dinge, die sind nicht gut für diese Welt und es gibt viele Dinge, die sind nicht gut für unser Leben, aber trotzdem, das, was da drin in allem gilt, ist, Gott ist in diesem Leid an unserer Seite und er bringt den himmlischen Horizont auch da hinein. Das ist das Gute, das in allen Dingen uns dient. Das nicht vergessen zu müssen, nicht auf uns allein gestellt zu sein, sondern immer daran erinnert zu werden, ja, er seufzt sogar mit uns. Das ist das Gute, was uns in allen Dingen zum Besten dient. Auch im Schmerz, auch im Trauern, auch im Fragen. Auch in Zeiten, wo Kriege Trümmerhaufen hinterlassen, wo Mütter um die Kinder, ihre Kinder trauern. Auch da sind wir nicht dem allein ausgeliefert, sondern auch da ist Gott an unserer Seite und seufzt mit uns. Das ist ein Zeichen der Verherrlichung und das ist das Gute, das uns dient in allem. Amen.